Das gleiche in Green Weekly am 21. August 2026. Herzlich willkommen zu Weekly am Freitag. Eltern in Hamburg haben bereits aufgeatmet. Zweiter Schultag nach den Sommerferien schon. Mir gegenüber ebenfalls frisch wie der irische Frühling, Timo Landner. Passend oder nicht passend zu frisch sehe ich aber das erste Thema im Board. Dürre?
Dürre.
What a Downer.
Ja, das ist ein Downer gewesen, beziehungsweise ist es ja immer noch. Nichtsdestotrotz habe ich mich mal damit befasst und ein paar Sachen halt herausgearbeitet. Und zwar aus logistischer und volkswirtschaftlicher Perspektive. Ich habe mich durch einige Artikel durchgeforstet und das wollte ich dir mal und auch den Zuhörern natürlich mal zugutekommen lassen. Aktuell, ich weiß nicht, wie das in Hamburg aussieht, aber bei uns regnet es. Gott sei Dank. Denn das haben wir alle mitbekommen. Es hat sehr lange Zeit nicht geregnet und zudem war es auch noch heiß. Es ist ein ziemlich harter Realitätstest gewesen bis dato und es ist immer noch für Lieferketten, Wasserstraßen und für die Frage, wie widerstandsfähig unsere Versorgung eigentlich wirklich ist. Fangen wir mal mit einer Zahl an, die erstmal klein klingt. Denn nur rund 5% aller Güter in Deutschland werden per Binnenschiff transportiert. Das klingt überschaubar, ist es aber überhaupt nicht, denn rund 75-80% der deutschen Binnenschiffsverkehre hängen am Rhein und seinen Nebenflüssen. Und genau da liegt das Problem. Der Rhein ist in diesem Sommer nicht einfach nur niedrig, er ist an einigen Stellen historisch niedrig. In Köln lag der Pegel Anfang August bei 67-68 cm, also auf oder sogar unter dem Niveau von 2018 beispielsweise. In Düsseldorf wurden sogar 22 cm gemessen und am berüchtigten Nadelöhr Kaub, also an der Stelle, an der sich entscheidet, wie viel ein Schiff auf dem Mittelrhein überhaupt noch laden kann, wurden zeitweise 24, 17 oder 16 cm teilweise registriert. Kleiner Einschub für diejenigen, die das nicht wissen. Ich wusste es zum Beispiel eben nicht. Der Pegel Kaub ist eine zentrale Messstelle für den Wasserstand des Rheins bei ungefähr Rheinkilometer 546,3. Ja, ungefähr ist es nicht. Das ist genau explizit so.
In Kaub. Und das hilft uns jetzt wirklich weiter, das einzuordnen, wo das ist.
Ja, das ist in Kaub tatsächlich, ne?
Rheinland-Pfalz. Auch das hilft mir nicht weiter. Ich google nebenbei.
Es gilt als der wichtigste und kritischste Richtpegel für die Rheinschifffahrt im Mittelrhein, da die Fahrrinne in diesem Flussabschnitt besonders schmal und flach ist. Diese Stelle am Mittelrhein ist also das Nadelöhr des gesamten Systems sozusagen. Bereits bei Pegeln unter 135 Zentimetern können Schiffe dort nicht mehr voll beladen fahren. Also kurz zur Erinnerung, bei 135 Zentimeter wird es kritisch. Zeitweise wurden dort 16 cm gemessen. Logistiker wissen, Niedrigwasser bedeutet ja nicht automatisch, dass gar nichts mehr fährt. Der Punkt ist ein anderer, es fährt weiter, aber mit massiv weniger Ladung. Laut DIHK müssen Binnenschiffe aktuell bis zu 75% weniger Fracht transportieren. Und das ist der eigentliche Schmerzpunkt. Nicht die Schlagzeile, der Rhein ist leer, das natürlich auch, aber sondern die betriebliche Realität dahinter. Transportkapazität verschwindet. Man kann sich das Ganze ganz gut klar machen. Ein typisches Binnenschiff ersetzt ungefähr 100 Lkw. Wenn diese Schiffskapazität wegfällt oder schrumpft, lässt sie sich eben nicht mal eben locker auf Straße und Schiene umlegen. Die können unterstützen, das ist klar, aber nicht beliebig, nicht sofort und schon gar nicht zum Nulltarif. Und genau das betonen mehrere Analysen. Weder Fahrzeuge noch Personal noch freie Infrastrukturkapazitäten stehen dafür in ausreichendem Maß bereit. Schon wenn die durchschnittliche Frachtkapazität auf dem Rhein nur um 25% sinkt, können laut DIHK pro Monat knapp 3 Millionen Tonnen Güter weniger transportiert werden. 3 Millionen Tonnen. Und genau deshalb wird aus Wetter sehr schnell Volkswirtschaft. Das Institut für Weltwirtschaft geht davon aus, dass das Niedrigwasser das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal um 0,1 bis 0,2% drücken könnte. Der grobe Wertschöpfungsausfall 1 bis 2 Milliarden Euro. Andere Schätzungen gehen sogar von 0,3 bis 0,4% weniger Wachstum aus. Und für das Rhein-Einzugsgebiet allein nennt eine Modellrechnung 913 Millionen Euro Produktionsverluste. Zur Erinnerung, die im Frühjahr angepasste Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Jahr 2026 lag bei 0,5-0,6%. Die Dürre hat also das Potenzial, diese Prognose in die Tonne zu treten. Und da sind wir automatisch beim Vergleichsjahr 2018. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, vielleicht erinnern sich noch die einigen. Das war der Moment, in dem plötzlich sehr viele gemerkt haben, dass ein niedriger Rhein nicht nur ein Umweltbild für die Tagesschau ist, sondern ein echtes Industriethema. Damals ging die Schätzung für den wirtschaftlichen Schaden in die Milliarden, je nach Quelle von 2,4 bis rund 5 Milliarden Euro. Und trotzdem, und das ist eine gute Nachricht in dieser ziemlich angespannten Lage, die Versorgung steht weiterhin. Nicht, weil das Problem klein wäre, sondern weil die Logistik gerade enorm viel wegmoderiert. Es wird umgeplant, priorisiert, verlagert, mit Spezialschiffen gefahren, auf Bahn und LKW ausgewichen, wo es nur irgendwie geht. Und die Politik unterstützt dabei. Stichwort, das haben die meisten Logistiker natürlich mitbekommen, Aufhebung der LKW-Fahrverbote für Sonntag in einigen Bundesländern. Das alles ist teuer, aufwendig und alles andere als elegant, aber es funktioniert bislang so gut, dass die Versorgungssicherheit eben nicht zusammenbricht. Und ich finde, das darf man auch an dieser Stelle mal klar sagen, Chapeau an die Logistik. Denn genau in solchen Phasen zeigt sich, was Logistik eigentlich ist. Nicht nur Ware von A nach B schieben, solange alles normal läuft, sondern Versorgung organisieren, wenn zentrale Infrastruktur plötzlich nur noch eingeschränkt funktioniert. Die Dürre trifft aber auch nicht nur die Transportseite, sondern auch die Landwirtschaft. Hitze und Trockenheit drücken Erträge, erhöhen Bewässerungsaufwand und treiben Kosten. Das schlägt dann irgendwann auch bei den Preisen durch. Das IW rechnet für 2026 mit rund 3,5% Inflation, wobei Dürre und Niedrigwasser da schon eingepreist sind. Andere Ökonomen halten zusätzlich einen temporären Inflationsschub von bis zu 0,5% für möglich. Heißt, die Dürre steht nicht nur im Flussbett und auf dem Acker, sie steht am Ende eben auch mit an der Supermarktkasse. Unterm Strich zeigt dieser Sommer also ziemlich schonungslos, worum es wirklich geht. Dürre ist kein Umweltthema, kein Umweltrandthema vor allem. Dürre ist ein Kapazitätsproblem, ein Kostenproblem, ein Logistikproblem und natürlich auch ein gesundheitliches Problem. Das möchte ich nicht aussparen. Und 2026 zeigt, dass diejenigen, die unsere Versorgung am Laufen halten, das längst verstanden haben. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung der Dürreperiode 2026.
Zum Glück haben wir einen Kanzler, der reagiert, der Krisengipfel leitet, der beim Landwirt auf dem Feld steht, den Pegel selbst misst und das Thema zur Chefsache macht. War ich kurz in einer Parallelrealität abgetaucht. Passend dazu, das fand ich einfach wirklich humorvoll. Ich weiß nicht, ob die Zuhörenden Ricarda Lang folgen in den sozialen Medien. Es ist wirklich sehr unterhaltsam. Sie bezeichnet sich ja selbst als Humorbeauftragte der Grünen. Hat vor ein paar Tagen, vorgestern glaube ich, geschrieben, die Hitzeschutzstrategie der Bundesregierung, Herbst. So, ich habe zwei Studien der Woche heute. Ich konnte mich aber nicht entscheiden, euch beide mitgebracht. Und die erste, da geht es um das Thema Verschrotten oder Weiterfahren. Das ist eine neue Studie aus Science vom 6. August und die untersucht eine Frage, die ich schon wirklich oft gehört oder mit Menschen diskutiert habe. Egal ob im Klassenraum oder so im privaten Kontext, lohnt es sich fürs Klima, einen voll funktionsfähigen Verbrenner zu verschrotten und durch ein E-Auto zu ersetzen, obwohl er noch nicht am Ende seines Lebens ist? Und die intuitive Antwort lautet nein. Ein Auto, das fährst du zu Ende. Ne? Alles andere wäre doch Verschwendung. So, die Autoren der Studie haben jetzt mal sehr detailliert und umfassend nachgerechnet und ihr Ergebnis ist, die intuitive Antwort ist falsch und zwar ziemlich, ziemlich deutlich. Die untersuchen eine Situation in den USA. Das ist natürlich wichtig zu wissen. Und wir wissen auch bei allen Lebenszyklusmodellen und so ist immer wichtig, welche Annahmen man trifft. Natürlich alle transparent, aber das muss man im Kopf haben. So, der Basisfall ist ein durchschnittliches US-SUV. Sie sagen 16 Jahre oder setzen 16 Jahre Lebensdauer an. Der US-Strommix. So, und das Kernergebnis ist jetzt, wenn du ein SUV hast, den du im zweiten Lebensjahr schon verschrottest und durch ein E-Auto ersetzt, dann sinken die kumulierten Emissionen über den Zeitraum um 44%. Die Klimaschuld aus der Batterieproduktion ist nach 3 Jahren abbezahlt. Also selbst wenn du ein neues Fahrzeug hast in dieser Rechnung, lohnt es sich klimamäßig, das Ding wegzuschmeißen und auszutauschen, als den Verbrenner weiterzufahren. Die Herstellungsemissionen des vorhandenen Verbrenners werden hier als Sunk-Cost kategorisiert. Die sind ja schon angefallen. Die fallen in jedem Szenario an, ob man eben weiterfährt oder nicht. Die kürzen sich also quasi raus. Das mag für den einen oder die andere so ein bisschen unintuitiv erscheinen, weil, ist auch total menschlich, man hängt natürlich an dem, was man schon hat. Trotzdem, für einen sauberen Vergleich interessiert eben nur, was ab jetzt passiert. Und das eben anders als bei einem Pullover. So, natürlich wäre es vorteilhaft, einen Pullover lange zu nutzen, den man schon hat, ihn zu reparieren und so weiter, weil der Pullover, der verbrennt ja auch keinen Treibstoff. So, Was für die Studie, für den Vergleich also übrig bleibt, ist der Vorwärtsvergleich. So, was emittiert das E-Auto ab heute, Produktion plus Betrieb, gegen das, was ein Diesel oder ein Benziner ab heute noch emittiert? Und in dem Vergleich gewinnt in 92% aller durchgerechneten Szenarien eben sehr deutlich das E-Auto. Der Vorteil kippt erst, wenn das E-Auto mehr als 30 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht. Da kommt man ran, wenn man ein sehr schweres Auto hat und auch sehr schnell fährt. Und gleichzeitig der Strom über 500 Gramm CO2 pro Kilowattstunde hat. Beides zusammen. 500 Gramm, das ist etwas über dem globalen Durchschnitt von 460 Gramm. Und darüber liegt man so in Ländern wie Südafrika, Indien, China, Japan, Australien. Für so einen Vergleich ist natürlich auch die Fahrleistung ein wichtiges Kriterium. Der Break-Even liegt bei 7000 Kilometern im Jahr. Das ist also gut ein Drittel der durchschnittlichen Fahrleistung in den USA. Zur Einschränkung, natürlich ist das hier lediglich ein Vergleich von Treibhausgasemissionen. Andere Umweltbelastungen oder gar soziale Aspekte sind da nicht drin. Es ist nur Treibhausgas. Und einen funktionierenden Neuwagen zu verschrotten, rechnet sich natürlich wirtschaftlich auch gar nicht. Ja, schon gar nicht in den USA, wo der Gebrauchtwagenmarkt wirtschaftlich super wichtig und riesig ist. Das Verschrotten als Szenario unterstreicht wirklich lediglich, wie vorteilhaft der Betrieb von E-Autos in diesem Vergleich tatsächlich ist. Das Paper ist natürlich so für Pkw geschrieben und in den USA. Für schwere Nutzfahrzeuge gibt es jetzt die Rechnung genauso nicht. Aber man kann sich ja mal überlegen, welche Parameter sich denn da grundsätzlich verschieben. Das ist natürlich erstens die Fahrleistung. So ein Fernverkehrssattelzug macht 100.000 bis 150.000 Kilometer im Jahr. Und der Break-Even, der bei Pkw, also bei 7.000 liegt, ist, den hat man also schon mehr oder weniger in der ersten Woche. Die Batterie ist größer, die Produktionsschuld also auch höher. Aber sie wird eben über ein Vielfaches der Laufleistung abgetragen. Die Payback-Zeit von 3 Jahren wird wahrscheinlich auf wenige Monate schrumpfen. Und zweitens, in der Realität wird der Diesel-Lkw natürlich nicht verschrottet. Er wird verkauft. Nach Osteuropa, nach Afrika, in die zweite, in die dritte, in die vierte Hand. Und dieser Verdrängungsfaktor, der würde im Vergleich von den PKWs auch schon den Vorteil mehr oder weniger auffressen, denn man gibt es ja weiter und jemand anders nutzt es weiter. Und das ist jetzt im Transportmarkt noch mehr der Fall, weil man eben nicht ein Fahrzeug verdrängt, sondern die globale Flotte an schweren Lkw wächst und wächst und wächst. Ich habe versucht, Daten zur Bestandsentwicklung global zu finden. Das ist echt gar nicht so einfach und alles irgendwie shaky und da war ich mir nicht so ganz sicher. Wo sich aber alle Quellen einig sind, es geht aufwärts und das seit Jahrzehnten und auch ordentlich schnell. Studie ist verlinkt in den Kommentaren. So Paper, die aus Science kommen, die sind immer sehr kompakt geschrieben und gut aufbereitet. Das kann man sich gerne mal anschauen. Und dann schiebe ich gleich das zweite nach. Aber es ist ein harter Themenschwenk. Zweite Studie heißt What Sustainability Disclosures Disclose. Nachhaltigkeitsberichte kennen wir alle gut. Und die stehen ja durchaus in der Kritik, weil ja, nicht glaubwürdig, nicht vergleichbar. Als Antworten sind dann über die Zeit ja diese freiliegenden Frameworks entstanden. GRI, SASB, TCFD, CDP, SBTI. Und die wiederum haben dann so die verpflichtende Regulierung geprägt. Aber diese ganze Debatte, ob die jetzt gut sind oder nicht, lief ja bisher immer eher, ohne dass jemand wusste, was in den Berichten überhaupt drinsteht. Zumindest in dem großen Korpus an Berichten, die es so gibt. Und weil die Berichte so unterschiedlich aufgebaut sind, ist das auch einfach schwer auswertbar. Also das versuchen die Autoren hier mit einem LLM zu lösen. Sie haben sich 15.000 Berichte angeguckt von 2.100 US-börsennotierten Unternehmen zwischen 98 und 2023 und wirklich Satz für Satz ausgewertet entlang verschiedener Kriterien. Zum Beispiel, wie konkret ist der Satz? Enthält er Zahlen? Ist es reines Marketing? Die Autoren nennen das Fluff. Berichtet er irgendwas Negatives über das Unternehmen und wie viele Datentabellen und Diagramme hat der Bericht eigentlich? So, 5 Befunde gibt's. Erstens, nach 2015 explodiert die Berichterstattung, mehr Unternehmen, gleichzeitig auch mehr externe Prüfungen und mehr Framework-Nutzung. Das ist wenig überraschend, sicher, aber jetzt hier halt mal quantifiziert. Zweitens, Unternehmen nutzen oft mehrere Frameworks gleichzeitig. Zum Beispiel waren 2022 über 80% der Berichte, der GRI-Berichte auch SASB-konform. Und jetzt wird es interessant, je normaler das Berichten wurde, desto schlechter wurden die Berichte. Weniger konkret, weniger Zahlen, mehr Marketingsprache und das von einer ohnehin dünnen Startbasis aus. Im Schnitt bestehen die Berichte zu 27% aus Marketingsätzen, zu 13% aus Sätzen mit Zahlen, zu 7% aus negativen Aspekten. Doppelt so viel Werbung wie Zahlen und das sind die Anteile. Absolut wächst alles, die Werbesprache wächst einfach nur viel schneller als der Rest. Viertes Finding, Erfahrung hilft nicht. Wer lange berichtet, berichtet konkreter, quantitativer, mit mehr Tabellen, mehr schlechten Nachrichten. Aber die Autoren schreiben, das liegt nicht an der Übung. Es liegt einfach daran, dass die Unternehmen, die früh angefangen haben, unter Druck standen und das immer noch beibehalten haben, besser zu berichten als andere. Es ist nicht der Fall, dass es einen beobachtbaren Lerneffekt gäbe. Sondern fünftens, die Frameworks sind recht uneinheitlich. GRI-Berichte haben mehr Tabellen, aber anteilig weniger Zahlen im Text. SASB und TCFD haben weniger Marketingsprache. TCFD tendenziell mehr negative Nachrichten. Aber grundsätzlich, und das finde ich schon stark oder etwas überraschend, die Autoren finden keinen Beleg dafür, dass die Nutzung eines Frameworks selbst zur Verbesserung führt. Also in den von ihnen gemessenen Qualitätsindikatoren. Fand ich spannend aufgrund der riesigen Datenmenge, die man sich da angeschaut hat und stellt auch so ein bisschen die Diskussion in Europa um, wer muss denn nun reporten, in ein bisschen anderes Licht. Auch das verlinkt in den Shownotes.
Der NABU meldet im aktuellen Jahresbericht spürbare Erfolge bei der Renaturierung von Flüssen und Mooren. An der unteren Havel wird seit rund 20 Jahren an einem stabilen Flussökosystem gearbeitet, mit dem Ergebnis, dass dort wieder seltene Arten zurückkehren. Gleichzeitig funktioniert die renaturierte Aue als Wasserspeicher, kann also Dürreperioden abmildern und beim Hochwasserschutz helfen. Auch beim Mooren sieht der NABU Fortschritte. Laut Jahresbericht wurden mit Partnern bereits 10.000 Hektar Moorfläche renaturiert. Die Botschaft dahinter ist ziemlich klar, Renaturierung ist nicht nur Naturschutz, sondern auch ganz konkrete Klimaanpassung. Warum? Und warum ist das wichtig? Ja, weil Renaturierung nicht nur gut für die Artenvielfalt ist, sondern auch ganz praktisch gegen die Folgen von Dürren hilft. Intakte Flussauen und Moore speichern Wasser, puffern Trockenphasen ab und machen Landschaften widerstandsfähiger gegen Extremwetter. Anders gesagt, wer über Dürre spricht, muss auch über Renaturierung sprechen. Ich denke, das ist eine gute Meldung zum Abschluss.
So, wenn du jetzt von guten Meldungen sprichst, eigentlich wollte ich es in die nächste Woche schieben, aber irgendwie ist es lustig und eine fantastische Meldung. Kaum im Amt, schon werden im Bundesverkehrsministerium die richtig wichtigen und dicken Bretter gebohrt. Timo, stell dir vor, zwei Simsons, identisches Baujahr, gleiche technische Ausstattung. Trotzdem darf bislang eine 60 km/h gefahren werden, die andere nur 45 km/h. Mhm. Shocking. Mhm. Warum? Weil eine in der DDR zugelassen und gefahren wurde und die andere zu DDR-Zeiten exportiert und dann reimportiert wurde. Mhm. So, und das BMV macht jetzt den Weg frei für mehr Einheitlichkeit. Man empfiehlt den zuständigen Ländern, die gleichzustellen, sodass man, egal mit welchem quasi Erwerbsmuster oder mit welcher Historie ein Fahrzeug gezeichnet ist, beide soll man demnächst mit 60 km/h fahren können. Ist das nicht toll? Das klingt jetzt relativ lapidar. Ich fand es auch irgendwie amüsant. Ich habe ein bisschen gelesen. Meine Güte, steht da viel Aufwand und EU-Recht und was weiß ich was hinter. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. So Simsons sind ja gerade sehr beliebt bei insbesondere Politikern aus einem bestimmten Spektrum, nämlich Höcke und Siegmund zum Beispiel, die so demonstrative Simson-Ausfahrten veranstalten mit ihren Anhängern, um so Heimatverbundenheit und das ostdeutsche Lebensgefühl zu inszenieren. Wer weiß, wozu es gut ist, wenn auf der Front sich was bewegt. Übrigens, anderer Fun-Fact, weißt du, wer die Simson erfunden hat? Und in der NS-Zeit enteignet wurde. Nein. Genau. Eine jüdische Gründerfamilie. Aber kognitive Dissonanz kann man ja in der Blauen Partei fantastisch aushalten. So, genug davon. Habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.